ARD.
SWR Kultur. Forum.
Soll Abtreibung legal sein? Der Streit um Paragraph 218 heißt das Thema heute. Mein Name ist Eva Röder. Schwangerschaftsabbrüche entkriminalisieren, Paragraph 218 reformieren. Das will eine Expertinnenkommission der Bundesregierung. Sie empfiehlt unter anderem, Frauen eine Abtreibung zu erlauben, mindestens bis zur 12. Woche. Eine Stärkung der weiblichen Selbstbestimmung, sagen die einen, reine Symbolik, die anderen. Wieder andere sorgen sich ernsthaft um den Schutz des ungeborenen Lebens. Schon jetzt gilt, wer abtreibt, macht sich, mit Ausnahmen, zwar strafbar. Die Strafe wird aber nicht vollstreckt, wenn sich die Schwangere beraten lässt und 3 Tage bis zum Abbruch wartet. Was würde eine Legalisierung betroffenen Frauen in der Praxis bringen? Ist die Sorge um den Schutz des ungeborenen Lebens begründet? Und hat CDU-Chef Friedrich Merz recht, wenn er vor einem Streit um die Abtreibung als dem nächsten gesellschaftlichen Großkonflikt warnt? Darüber sprechen wir heute im Forum bei SWR Kultur. Meine Gäste sind Dr. Mithu Sanyal, Journalistin und Autorin. Sie will, dass Schwangerschaftsabbrüche legal werden. Professorin Christiane Wopen, Medizinethikerin an der Uni Bonn und Mitglied der Expertenkommission der Bundesregierung, die ich schon erwähnt habe. Und Yvonne Fritz, Geschäftsführerin beim Sozialdienst katholischer Frauen, der unter anderem auch Schwangere berät. Sie ist gegen eine Legalisierung. Frau Fritz, warum gehören denn Ihrer Meinung nach Schwangerschaftsabbrüche nach wie vor ins Strafgesetzbuch?
Wir haben einen Kompromiss 1993 vom Bundesverfassungsgericht wirklich nach einer längeren Diskussion, die, sage ich jetzt mal, schon auch eine Befriedung herbeigeführt hat. Es ging ja damals darum, 2 Rechtssysteme zusammenzuführen. Einmal das Recht der ehemaligen Bundesrepublik und dann das DDR-Recht. Und da finden wir schon, dass der damalige austarierte Konflikt, der ja nun mal da ist, das Selbstbestimmungsrecht der Frau und das Lebensschutzrecht des Kindes in einer guten Waagschale austariert worden ist.
Frau Sanyal, wer eine Schwangerschaft beenden will, der kann das ja auch jetzt schon bis zur 12. Woche. Ein paar Regeln müssen beachtet werden. Wieso reicht Ihnen das nicht?
Also erstmal, ich möchte den Paragraph 218 nicht abschaffen, weil da steht zum Beispiel unter anderem drin, dass man Menschen nicht dazu zwingen darf, abtreiben zu müssen. Das ist ja ein ganz wichtiger Schutz darin. Was mir nur wichtig ist, ist, dass ebenfalls auch die Möglichkeit, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu können, geschützt ist. Und das ist ja, das haben wir beobachtet in den letzten 10 Jahren, dass die Hälfte der Kliniken, die solche Abbrüche anbieten, abgebaut worden ist. Dass es verstärkt Anzeigen gegen Ärzte und Ärztinnen gab, dass einfach die Versorgung dramatisch schlechter geworden ist. Und das hat auch etwas mit der Rechtslage zu tun. Jetzt wäre die historische Möglichkeit, ihn abzuschaffen. 80% der Bevölkerung befürworten das, also diese Fristenlösung, ne, und nicht irgendwie bis zur 40. Woche abzutreiben oder so etwas. Und trotzdem wird halt gesagt, ja, wir möchten eine Spaltung der Gesellschaft verhindern. Okay, wie lange müssen wir dann noch warten? Ich glaube, dann warten wir bis in alle Ewigkeiten.
Ja, mit den 80% beziehen Sie sich auf eine aktuelle Umfrage des Bundesfamilienministeriums. Ja. Ne? Frau Wopen, Sie haben in der Kommission natürlich über weit mehr beraten als über die reine Frage, legalisieren, ja oder nein. Darüber werden wir natürlich auch noch sprechen. Aber zu Beginn auch an Sie die Frage, wieso sind Sie denn zu dem Ergebnis gekommen, dass Schwangerschaftsabbrüche mindestens bis zur 12. Woche legal sein sollten?
Ja, unsere Arbeitsgruppe war ja mit Vertreterinnen ganz unterschiedlicher Disziplinen besetzt, was auch sehr gut war, weil die Diskussionen dadurch sehr breit wurden und viele Perspektiven hineinkamen. Wir haben über das ganze Jahr hinweg tatsächlich sehr intensiv und auch zum Teil kontrovers diskutiert. Mhm. Das hat sich auch deswegen bewährt, weil wir dadurch diese Ermessensspielräume, die wir bei einzelnen Fragen auch für den Gesetzgeber schildern, gut austarieren konnten. Also wir haben einstimmig die Empfehlungen ausgesprochen, würden uns aber bei den Ermessensspielräumen vielleicht als einzelne Mitglieder auch an unterschiedlichen Stellen da dann verorten, zum Beispiel bei der Beratungspflicht, auf die wir ja noch kommen werden.
Mhm, genau.
Das Ergebnis legal ist in der frühen Phase, wir haben ja keine Wochenzahlen genannt, ja, wir haben dieses 3-Phasen-Modell vorgestellt, wir beziehen uns auf die frühe Phase, ob das dann immer auch die 12., 14., was auch immer Woche wäre. Und zu dem Ergebnis sind wir gekommen, weil wir bei dem Ausgleich der zu schützenden Grundrechte von Schwangerer und Embryo bzw. Fetus, der Berücksichtigung der Versorgungssituation und der Berücksichtigung der doch zahlreichen völkerrechtlichen Dokumente, die in den letzten Jahren veröffentlicht worden sind, von den Vertragsausschüssen bei den Vereinten Nationen etc., uns zu dem Ergebnis geführt haben, dass die Rechtswidrigkeit so eine rechtliche Konstruktion ist, die dem Ausgleich der unterschiedlichen Grundrechte, die zu schützen sind, nicht gerecht wird. Und dass die Rechte der Frauen zu sehr zurücktreten und dass aber auch unterschiedliche ethische Vorstellungen über den moralischen Status des Embryos dadurch nicht angemessen wiedergegeben werden. Denn man kann ja mit guten Gründen ganz unterschiedliche Auffassungen dazu haben, welchen moralischen Status der Embryo in dieser frühen Phase hat. Mhm. Und der Staat ist zu weltanschaulicher Neutralität verpflichtet. Der kann sich jetzt nicht eine Auffassung zu eigen machen, sondern er muss auch da schauen, wie angesichts gesellschaftlicher Realitäten und auch der gesellschaftlichen Debatte da eine Balance zu finden ist. Und uns schien dann der Vorschlag zu sagen, dass in der frühen Phase soll der Abbruch legal sein, angesichts der vielen Aspekte, und ich konnte jetzt gerade natürlich nur wenige nennen, die richtige Lösung wäre.
Man kann auf jeden Fall sagen, unabhängig, jetzt vielleicht auch wichtig für die Hörerinnen und Hörer, die diese Haltung nicht teilen, dass sie sich's nicht leicht gemacht haben. Der Bericht ist knapp 630 Seiten lang. Sie haben sich ein Jahr Zeit genommen und verschiedene Fragen bearbeitet. Jetzt meine Frage an Frau Fritz. Also die Versorgungslage der Frauen wurde jetzt schon mehrfach angesprochen. Da geht es darum, dass, das hat ja auch die sogenannte ELSA-Studie, die vergangene Woche rausgekommen ist, gesagt, dass es für Frauen oft schwierig ist, an Informationen zu kommen, sie weit fahren müssen, um überhaupt einen Abbruch machen lassen zu können und so weiter. Glauben Sie denn, das würde sich verbessern, wenn jetzt der Paragraph 218 fällt oder zumindest Schwangerschaftsabbrüche bis zu der Zeit legal würden?
Also das, was Frau Woben gesagt hat, finde ich, ist schon wichtig. Also das teilen wir auch. Die Frau muss Zugang zur medizinischen Versorgung haben und da sehen wir hier auch tatsächlich eine Unterversorgung. Also das hat ja die ELSA-Studie rausgebracht, dass in manchen Landstrichen, Bayern war es, Baden-Württemberg, dass es auch nicht flächendeckend ein Zugang ist zur medizinischen Versorgung. Mhm. Dass Frauen, die wirklich dann sagen müssen, ich treibe ab, dass die weiterfahren müssen. Darüber kann man sich streiten, ob es einer Frau zuzumuten ist, es innerhalb einer Tagesreise zu machen oder nicht. Aber ich finde, es muss auf jeden Fall gewährleistet sein, dass jede Frau ein Zugang hat. Ob sich dadurch was ändern würde, Schwangerschaftsabbrüche weniger sind, das kann ich nicht, weil ich glaube, die Gründe sind ja eigentlich ganz andere. Also fast 50% aller Frauen, die sich wirklich in einer sehr schwierigen Lage befinden, haben ja auch finanziellen Druck, haben Druck, weil die Wohnungsverhältnisse zu klein sind, weil sie vielleicht gerade eine Ausbildung angefangen haben. Und das sagen wir auch vom SKF, dass es einfach wichtig ist, die entsprechende Infrastruktur. Das ist zwar eine Individualentscheidung der Frau, aber ob ein Kind in einer guten Umgebung aufwächst, ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Und da müssen wir natürlich noch viel mehr nachsteuern. Das sehen wir auch mit Sorge.
Frau Sanyal, würde es Ihnen denn reichen, wenn man mehr auf die Not der Frauen eingeht und dadurch möglicherweise neue Perspektiven eröffnet?
Also ich würde Frau Fritz auf jeden Fall dazu stimmen, dass wenn wir die Wohnsituation verbessern, dass das wahrscheinlich einen größeren Einfluss auf die Bereitschaft, eine Schwangerschaft auszutragen hat oder nicht hat, als wenn irgendwie Schwangerschaftsabbruch weiterhin kriminalisiert ist. Das auf jeden Fall. Ich finde tatsächlich, auch wenn wir über Abtreibung reden, müssen wir halt auch über Geburtsvorsorge reden und über Geburten. Also da wird ja genauso abgebaut. Das ist ja genauso eine wirklich immer prekärere Situation. Also die eine Frage ist, können wir es Menschen zumuten, für eine Abtreibung zu fahren, aber für eine Geburt weite Strecken fahren zu müssen? Das ist ja nochmal eine andere Frage. Das heißt, wir leben in einem Staat, in dem auf der einen Seite eigentlich die Signale nicht sind, du kannst sicher in diesem Staat ein Kind bekommen und großziehen. Und gleichzeitig gibt es diese rechtlich schwierige Situation. Was ich eigentlich möchte, was mein Anliegen ja ist, ist, dass wir es menschenwürdiger machen können. Also das heißt, eine Legalisierung würde zum Beispiel auch bedeuten, ich fände eine Begleitung von Hebammen bei einem Schwangerschaftsabbruch zum Beispiel ganz, ganz wunderbar, weil es kann zu psychologischen oder welchen auch immer Komplikationen kommen und es wäre wunderbar dabei, Begleitung zu haben. Und das sind auch alles Themen, die können wir erst besprechen, wenn wir es legalisieren.
Sind das auch Faktoren, mit denen Sie sich beschäftigt haben in der Kommission, Frau Wuppen?
Ja, eindeutig. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und so fangen unsere Empfehlungen ja auch an, dass die Vermeidung der ungewollten Schwangerschaften eine viel größere Rolle spielen muss. Und das betrifft Bereiche der Sexualaufklärung, aber zum Beispiel auch den kostenlosen Zugang zu Verhütungsmitteln, ja, wenn man älter ist als 22 Jahre. Wir haben ja auch ein Kapitel darin über ungewollte Schwangerschaften und deren Gründe. Da kann man dann auch Ansatzpunkte erkennen, wie man das stärker verhindern könnte, wie man also mehr präventiv tätig sein
könnte. Zum Beispiel können Sie da mal was nennen, was jetzt noch nicht passiert, weil ich könnte mir vorstellen, viele gehen davon aus, naja, ich komme doch an Verhütungsmittel, ich bin doch aufgeklärt.
Ja, aber wenn Sie den Zustand der Sexualaufklärung in bestimmten Altersgruppen und auch in bestimmten Räumen, sagen wir mal, Stadträumen sich anschauen, dann gibt es schon zum Teil noch recht obskure Vorstellungen davon, wie Fortpflanzung eigentlich funktioniert, mhm, und wie man auch sachgerecht Verhütung betreibt und wie man das auch in einer Partnerschaft gut besprechen kann. Das ist ja auch eine Kommunikationsfrage. Oft ist das noch mit viel Scham und Scheu und Aspekten verbunden, die einen Einzelnen und eine Einzelne zum Teil überfordern. Es sind kulturelle Vorstellungen damit verbunden, die manchmal den Zugang auch verwehren oder die auch das offene Sprechen darüber verhindern. Also das ist sehr, sehr komplex und ich glaube, dass man da eine ganze Menge noch tun kann. Auch wissen die Menschen, die älter als 22 sind, dann sehr schnell, dass sie keinen kostenlosen Zugang zu Verhütungsmitteln mehr haben, wenn die Kasse das eben nicht mehr übernimmt.
Ich würde ja sogar so weit gehen zu sagen, wir leben in einem Verhütungsnotstand. Also nicht nur in Deutschland, sondern irgendwie wahrscheinlich weltweit. Also das ist ja dieses Jahr, willst du die Pille oder willst du das Kondom? Wo ich denke, warte mal, haben wir in den letzten 50 Jahren wirklich nicht mehr Forschung reingesteckt, welche vielleicht auch gesundheitlich zuträglicheren Methoden es da geben könnte? Es gibt ja die ganzen Forschungen, was diese Verhütungscomputer angeht. Und dann redet man mal mit Frauenärztinnen darüber, die sagen alle, oh Gott, machen Sie es bloß nicht. Wo ich denke, warte mal, wie kann das sein? Das sind ja tatsächlich super interessante Ansätze, die aber so marginalisiert werden. Und ich finde, das gehört alles zusammen. Also reproduktive Rechte hat halt ganz, ganz, ganz viele Seiten. Und Abtreibung ist ein Aspekt davon.
Letzte Woche war ich bei einer Veranstaltung in Berlin. Da ging es wirklich um sexuelle Bildung auch, also dass man auch mehr auch über Sexualität redet. Und der Konsens war eigentlich, die Bundesregierung müsste eigentlich ein Bestreben daran haben, also Sexualität gehört halt zu unserem Leben insgesamt dazu. Und eine gesunde Sexualität führt ja auch zu einer gesunden Bevölkerung, ne? Und es ist tatsächlich noch so ein bisschen die Schmuddelecke, ne? Also wenn wir an unsere Sexualerziehung denken, also wie es auch in Kommunikation zwischen Eltern und Kindern geht. Also da müssen wir wirklich noch viel mehr machen und alle so nochmal anders abholen und auch kultursensibel auch beraten. Das ist auch nochmal ein großes Problem.
Das war ja auch ein Aspekt, Frau Wopen. Sie haben ja 39 Stellungnahmen bekommen von verschiedenen Berufsverbänden, Interessenvertretungen. Unter anderem habe ich auch reingelesen in die Statement des Sozialdienstes muslimischer Frauen, die sich nicht eindeutig positioniert haben, aber sagen, wir brauchen eben viel mehr kultursensible Aufklärung. Wir brauchen viel mehr überhaupt, dass jemand unterschiedliche Sprachen spricht und weiß, wie die Frauen in den verschiedenen Kontexten und so weiter leben. Ist da noch gar nichts passiert in den letzten Jahren?
Also gar nichts passiert, finde ich, etwas zu extrem formuliert. Aber es ist nicht genug passiert. Und das haben wir ja beispielsweise auch in der Pandemie gesehen, dass da nicht wirklich kultursensibel mit Angeboten zum Impfen und der Information zum Impfen etc. umgegangen worden ist. Also ich glaube, zu dieser integrativen Sicht, da können wir noch einiges beitragen, um auch die Menschen dort zu erreichen, wo sie sind und auch in ihren Überzeugungen irgendwie zu erreichen und in eine Kommunikation mit ihnen zu treten. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie schildert man diese Situationen? Also es kam jetzt ja recht dramatisch rüber. Ich würde auch zustimmen, dass es in manchen ländlichen Bereichen sicherlich schwierig ist. Aber was wir ja auch feststellen, ist, dass uns einfach versorgt zu werden und auch, also ich gehe jetzt nicht auf die Geburten ein, damit haben wir uns jetzt nicht befasst, sondern mit den Schwangerschaftsabbrüchen. Und dort sagen immerhin über 90% der von der ELSA-Studie befragten Frauen, dass sie keine Probleme hatten, dabei eine Einrichtung zu erreichen. Und 80% hatten gar keine Probleme, dabei überhaupt noch eine Einrichtung zu finden, auch sofort dort einen Termin zu bekommen etc. Also die Daten aus der ELSA-Studie, die weisen schon darauf hin, dass es nicht optimal ist. Aber sie zeichnen nach der Einschätzung jedenfalls mancher Mitglieder aus unserer Arbeitsgruppe nicht das dramatische Bild, das dann zum Teil gezeichnet wurde. denn es fehlen dazu die Daten. Schwangerschaftsabbrüche werden über Meldestellen gemeldet und nicht über die Einrichtungen, die sie durchführen. Und eine Meldestelle fürs Statistische Bundesamt kann mit mehreren Einrichtungen und Praxen auch an ganz unterschiedlichen Orten in der Fläche verbunden sein. Das heißt, man hat eigentlich gar keinen richtigen Einblick da rein, wie die Versorgungssituation ist. Und das wäre natürlich ein erster wichtiger Schritt.
Frau Fritz, eine Frage an Sie noch. Sie haben eben schon angesprochen, ja, die Versorgung muss verbessert werden. Sie fordern eine Beratungspflicht. Das könnte man ja auch alles unabhängig von Strafgesetzbuch zum Beispiel regeln. Glauben Sie, das ist so eine letzte Hürde für die Frau, sich doch mal umzuentscheiden? Oder warum halten Sie daran fest?
Also einmal halten wir daran fest, wenn das aus dem StGB rausgenommen wird, die Abtreibung, Paragraph 218, vermuten wir wirklich sehr stark, dann gibt es keine Beratungspflicht, weil wer wird die dann finanzieren? Ne? Mhm. Also das hat schon auch was mit dem Geld zu tun. Und wir haben eine sehr gute Infrastruktur. Also wir haben ja pro 40.000 Frauen, glaube ich, eine Beratungsstelle. Das ist ja schon auch flächendeckend entsprechend. Die sind allesamt sehr gut vernetzt und es wird ja weit mehr als Konfliktberatung angeboten. Da befürchten wir schon, dass das ausgedünnt wird, dieses Netz, was eigentlich da ist, was auch präventiv wirklich sehr gut wirkt.
Also ich stimme Frau Fritz vollkommen zu, dass es unglaublich wichtig ist, die Beratungseinrichtungen nicht abzubauen, ganz im Gegenteil, sie noch viel mehr zu unterstützen, noch finanziell zu unterstützen. Das wird ja nur staatlich zu einem Teil finanziert. Ich sehe allerdings nicht zwingend den Zusammenhang wie Frau Fritz, dass wenn der frühe Schwangerschaftsabbruch nicht mehr rechtswidrig wäre, dass dann auch die Beratungspflicht automatisch kippt. Also dem Gesetzgeber ist es vollkommen möglich zu sagen, der Schwangerschaftsabbruch ist nicht mehr rechtswidrig und diese, nicht der ganze 218, aber dieser Teil zur frühen Phase kommt aus dem Strafrecht raus und gleichzeitig wird eine Beratungspflicht trotzdem vorgeschrieben und wenn man gegen die verstößt, wäre das dann eine Ordnungswidrigkeit. Dazu braucht man ja das Strafrecht nicht. Mhm. Wenn jetzt Frau Fritz sagt, dass diese Beratungspflicht ist eine gute Brücke zwischen dem Lebensschutz für den Embryo und den Fetus und den Rechten der Frau, dann frage ich mich schon, warum sich die katholische Kirche denn da rausgezogen hat aus dem System. Ich meine, ich frage mich das nicht, weil ich die Diskussion damals sehr mitbekommen habe und der Sozialdienst katholischer Frauen hat, aber bitte berichtigen Sie mich, nach meiner Erinnerung, sich ja damals auch sehr dafür eingesetzt, in dem Beratungssystem zu bleiben. Ja, deswegen, also bei Ihnen persönlich und bei dem SKF.
Ganz kurz, die Beratungen finden nach wie vor statt, nur der Vatikan hat vor 20 Jahren ungefähr, Frau Fritz, ne, unterbunden, dass sie die Scheine ausstellen. Ne? Das ist der Punkt, diese genau. Scheine dafür.
Ja, und genau deswegen gehen ja dann auch Frauen nicht in die Beratung, wenn sie dahin gehen, um einen Schein zu bekommen. Dann suchen sie sich halt eine andere Beratungsstelle. Ich weiß, dass der SKF hervorragende Beratung macht, darum geht es überhaupt nicht. Mhm. Aber ich finde das ein bisschen schwierig, wenn die katholische Kirche jetzt an diesem sogenannten Kompromiss festhält, von dem sie sich doch wirklich auch aus ethischen Gründen enorm distanziert hat.
Ja, das ist tatsächlich echt schmerzlich, ist das, seit 20 Jahren. Und wir melden das immer wieder an. Das kann nicht sein, ja, dass wir keine Konfliktberatung durchführen können, weil das für uns ja auch eine Chance wäre, sozusagen da auch wirklich was für den Lebensschutz zu tun, so wie wir auch argumentieren. Wir kämpfen darum. Wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir wieder dort einsteigen können. Da müssen wir dran arbeiten.
Frau Sanyal, Sie wollten auch direkt was dazu sagen.
Ich glaube, genau, für mich ist halt das Problem der Schein, also nicht die Beratung, sondern dass es einen Schein braucht.
Die Pflicht.
Die Pflicht für einen Schein. Und ich gehe natürlich in eine Beratung viel weniger offen rein, wenn ich weiß, ich muss am Ende diesen Schein haben. Und ich war in verschiedenen Beratungen in meinem Leben. Wenn ich höre, irgendwie, da wird das Recht des ungeborenen Lebens, das Recht auf Selbstbestimmung der Frau gegeneinander abgewogen, würde mich das davon abhalten, in eine solche Beratung zu gehen, weil ich brauche ja eine Beratung, die sozusagen auf meiner Seite ist, die mir hilft, die für mich beste Entscheidung zu treffen. Und einen Rahmen schafft, in dem ich das auch machen kann. Wenn die sozusagen auch noch Anwältin des Kindes oder des ungeborenen Lebens ist, ist es eine Situation, die es für mich zum Beispiel unmöglich macht, mich wirklich zu öffnen. Das wissen wir auch mit Therapien. Wir können keine Pflichttherapie machen. Das haben ja Leute immer wieder probiert und genau daran scheitert es. Therapien sind nur dann wirklich erfolgreich, wenn Leute sich willentlich und gerne öffnen.
Wobei, das hängt doch wahrscheinlich auch von den beratenden Institutionen ab. So Pro Familia oder ähnliche Institutionen werden das ja wahrscheinlich auch jetzt schon so machen, oder nicht?
Das ist natürlich so, dass man weiß, wo man hingeht und sich danach auch orientiert. Mhm. Aber das macht natürlich die Beratung zu einer Farce. Und ich hätte wirklich gerne einen Raum, in dem für Ambivalenzen Raum wäre, der sich für mich aber tatsächlich erst nach einer Legalisierung eröffnet. Also wenn ich Angst haben muss, ich rede über Ambivalenzen, mir wird danach was verboten, werde ich denen keinen Raum geben.
Ja, aber das findet ja in der ganz überwiegend qualitativ sehr guten psychosozialen Beratung ja nicht statt. Die Kommission hat aber in dem langen Kapitel über die Beratung auch herausgearbeitet, was für und gegen eine Beratungspflicht spricht und was Frau Sanja ja völlig richtig sagt, dem Beratungsverständnis widerspricht es, dass jemand sie in Anspruch nehmen muss. Die Freiwilligkeit ist eigentlich eine viel bessere Voraussetzung für eine Beratung. Gleichwohl kommen auch nur durch eine Beratungspflicht Menschen in die Beratung, die sonst eben freiwillig nicht kämen und die es insbesondere Weise notwendig haben oder davon profitieren können, weil sie beispielsweise aus Gewaltkontexten kommen, weil sie aus enormem Druck, in enormer Not kommen und dort Hilfsangebote erhalten, die sie sonst nicht bekommen hätten. Die Statistiken zeigen, dass vorher oft auch falsche Vorstellungen von Beratung da sind und ganz klar diese Sorge, da werde ich überredet, da muss ich mich rechtfertigen etc., dass aber nachher die Beratung oft als Gewinn erlebt wird. Und da muss man ja auch mal gucken, wie könnte man denn das überwinden, zum Beispiel dadurch, dass der Arzt, der die Schwangerschaft feststellt oder die Ärztin, dann auch auf diese Beratungspflicht auf eine Art und Weise hinweist, die diese Sorgen nimmt. Die von vornherein klar macht, sie werden da nicht überredet, sie müssen sich nicht rechtfertigen. Nehmen Sie es als Chance, an Informationen zu kommen oder nochmal einen Reflexionsraum zu haben. Die Wartefrist danach bräuchte es gesetzlich auch nicht. Auch da gibt es einen Ermessensspielraum. Aber also die Komplexität ist hoch.
Ich wollte noch mal was dazulegen. Es gibt ja vulnerable Gruppen, zum Beispiel eine Ehefrau, die von ihrem Mann unter Druck gesetzt wird und sagt, ja, ich will jetzt kein weiteres Kind. Die kann sich natürlich sehr schlecht rechtfertigen und sagen, ich gehe trotzdem in eine Beratung, in eine Freiwillige. Das ist auch ein Schutz einer Frau, die sagt, ja, ich muss ja in die Beratung gehen. Es gibt auch viele Frauen, die wirklich isoliert leben und auch da zum ersten Mal wirklich auch den Raum kriegen, sich einfach mal neutral beraten zu lassen. Das kann auch eine Chance sein.
Soll Abtreibung legal sein? Der Streit um Paragraph 218 heißt das Thema heute im SWR Kulturforum. Mit dabei sind Dr. Mithu Sanyal, Journalistin und Autorin, Professorin Christiane Wopen, Medizinethikerin an der Uni Bonn und Mitglied der Expertenkommission der Bundesregierung und Yvonne Fritz, Geschäftsführerin beim Sozialdienst katholischer Frauen. Ich will mal auf die Ärztinnen und Ärzte eingehen, denn da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Viele Ärztinnen und Ärzte, die Abbrüche machen, fühlen sich stigmatisiert. Das kam auch bei der ELSA-Studie raus. Der Bundesverband der Frauenärzte aber zum Beispiel hat in seiner Stellungnahme an die Kommission, Frau Wopen, gesagt, wir wollen eigentlich keine Legalisierung, weil wir uns Sorgen machen, dass dann die Ärztinnen und Ärzte stärker unter Druck geraten, auch Abbrüche machen zu müssen, auch wenn sie es nicht wollen. Was ist Ihre Haltung dazu?
Ja, die Frauenärztinnen und Frauenärzte haben ja einen interessanten fachinternen Konflikt dazu.
Ja, genau.
Und setzen sich darüber gerade auseinander. Das möchte ich auch überhaupt nicht kommentieren. Ja. Diejenige, die jedenfalls für die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe als dem größten Fachverband offiziell sprechen darf, die Stefanie Wallwiener, war ja bei uns auch in der Kommission. Und sie hat ja unsere Empfehlungen auch mitgetragen. Also ich würde jetzt mal sagen, die große Mehrheit der Frauenärztinnen und Frauenärzte würde sich sicherlich im Hinblick auf die Legalisierung eines Abbruchs in der frühen Phase der Schwangerschaft hinter uns stellen und die Empfehlungen der Kommission unterstützen.
Erhoffen Sie sich denn durch die Empfehlungen auch bessere Bedingungen für die Ärztinnen und Ärzte, dass wirklich so eine Art auch Wertewandel stattfindet in der Gesellschaft und möglicherweise dann mehr Ärztinnen und Ärzte auch ermutigt werden, das zu machen oder diese Fortbildungen, Weiterbildungen zu machen?
Also ich muss sagen, dass ich mir jetzt für die Gesellschaft keinen Wertewandel wünsche, sondern ein weiterhin hohes Bewusstsein für den Wert allen Lebens. Mhm. Ja, wir haben eben alle unterschiedliche Auffassungen jetzt zu den ganz frühen Phasen des Lebens, sei es in der fortpflanzungsmedizinischen Behandlung oder sei es bei einer ungewollten Schwangerschaft. Und es ist auch gut, wenn diese unterschiedlichen Auffassungen weiterhin in Austausch bleiben und sich auch gegenseitig verstehen, weil es eben keine wirklich zwingenden Gründe gibt, die den Staat dazu verpflichten müssten, nur diese eine Auffassung tatsächlich durchzusetzen. Und dass aber das nicht dazu benutzt wird, zu sagen, ein Embryo ist ja nur ein Zellhaufen oder in dieser Weise despektierlich darüber zu reden oder es für weniger schützenswert zu halten, das ist mir schon sehr wichtig. Und ich denke, das ist auch allen Mitgliedern unserer Arbeitsgruppe sehr wichtig. Aber das durch das reine strafrechtliche Verdikt zu sagen, es ist rechtswidrig, aber es gibt trotzdem auch eine gesetzgeberische Pflicht, die Versorgungsstrukturen bereitzuhalten, das leuchtet ja nicht ein. Also das heißt, hier gibt es auch eine Unklarheit, die vielleicht sogar viel schädlicher ist, als wenn man das mal klar und konsistent regeln würde. Denn auf der anderen Seite kann man nach einem pränataldiagnostisch auffälligen Befund, wenn er denn schwer genug ist, bis zur Geburt rechtmäßig einen Abbruch durchführen lassen nach der medizinischen Indikation. Mhm. Und dieses Ungleichgewicht, das leuchtet einem ja gar nicht mehr ein.
Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, weil da könnte man ja auch sagen, ne? Also wenn das Kind zum Beispiel eine schwere Behinderung hat und die Mutter, das ist jetzt so eine Art Umweg, der da gegangen wird gesetzlich, um eben nicht ja, sich dem Vorwurf der Selektion oder so auszusetzen, damit nicht leben kann, dann ist eben eine Abtreibung auch später möglich. Das ist ja eigentlich inkonsistent, oder?
Also ich persönlich halte das für inkonsistent, ja.
Ja. Ja, Frau Fritz, was sagen Sie dazu?
Halte ich auch für inkonsistent. Ja. Nein, das haben Sie ja auch wirklich zu Recht gesagt. Frau Woben steht ja in dem Kommissionsbericht drin. Das ist doch ganz klar. Da muss auf jeden Fall nachgesteuert werden.
Ich finde ja, dass wir so ein bisschen in Deutschland dazu neigen, so ganz oder gar nicht. Also ich finde es total wichtig, dass zum Beispiel in der medizinischen Ausbildung es Teil der Ausbildung ist. Gleichzeitig, also was ja im Moment nicht der Fall ist.
Und doch, das ist der Fall.
Deshalb, ich kenne ja ganz viele dieser Students for Choice, die sich das dann an Papayas beibringen, selber beibringen, wo ich denke, nein, ich möchte nicht in einem Land leben, in dem sich Medizinstudierende Abtreibung, was einer der häufigsten gynäkologischen Eingriffe sind, an Papayas beibringen.
Wobei, Frau Woben, das müssen wir kurz klären. Es ist durch Weiterbildungen geregelt, die kann ich machen, wenn ich das möchte als Gynäkologin. Kann ich überhaupt sowas wie Schwangerschaftsabbruch lernen? Also ich muss es dann auch machen, ne?
Ja. Sie müssen es lernen, weil es gar keinen Unterschied macht in der Ausbildung, ob dieser Eingriff jetzt mit dem Ziel erfolgt, eine Schwangerschaft abzubrechen, eine ungewollte Schwangerschaft abzubrechen, oder ob der Eingriff erfolgt nach einer Fehlgeburt, wo ja. also gar nicht die Absicht eines Schwangerschaftsabbruchs hintersteckt. Also sowohl die medikamentöse als auch die operative Methodik müssen Sie, wenn Sie auf dem Facharztweg zur Frauenärztin oder zum Frauenarzt sind, ohnehin erlernen. Mhm. Es gibt natürlich einen erheblichen ethischen Unterschied, einen Kontextunterschied und auch eine Frage des Gewissens natürlich. Der Arzt und die Ärztin dürfen es ja aus Gewissensgründen ablehnen, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Aber die Ausbildung muss deswegen nicht reformiert werden.
Okay, aber warum ist es da nicht verpflichtend? Also warum ist es halt wirklich so, dass sich das Menschen selber beibringen? Also Medizinstudierende.
Ja, studieren ist ja was anderes als die Facharztausbildung.
Ein Argument der Gegnerin einer Liberalisierung ist ja auch, Frau Woben, dass sie sagen, naja, man muss ja das Kind nicht zwangsläufig großziehen, man kann es ja auch austragen und zum Beispiel zur Adoption freigeben. Was würden Sie dazu sagen?
Ja, das ist ein richtiger Gedanke, aber der spricht ja nicht gegen die Legalisierung, sondern Das ist dann ein Thema für die Beratung, das dort mit der Frau besprochen wird, wenn sie sich dafür öffnet und wenn sie für den Gedanken in ein Gespräch gehen will, ob es für sie eine Möglichkeit wäre, die Schwangerschaft auszutragen und das Kind dann zur Adoption freizugeben. Aber dieser Weg wird halt tatsächlich nicht häufig gegangen. Also ich glaube nicht, dass auch dieser Weg einen wesentlichen Teil der 100.000 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland pro Jahr zu verhindern vermöchte.
Ja, ich spreche es ganz kurz an, weil Sie damit auch sehr offen umgehen. Frau Sanyal, Sie haben einige Schwangerschaftsabbrüche machen lassen. Wäre das für Sie eine Option gewesen?
Mein Mann ist adoptiert und ich kann sagen, dass das eine extreme Belastung für Menschen sein kann, also in sehr häufigen Fällen ist, also dieser Gedanke ist doch super, dann bring das Kind auf die Welt und lass es adoptieren, das ist der ethisch bessere Weg, das ist auch nicht so einfach. Ich bin super froh, dass er auf der Welt ist, neben allem. Ich habe mich politisch dazu entschieden, dass ich öffentlich darüber rede, also ich habe in meinem Leben 3 Schwangerschaften abgebrochen, ich habe 2 Kinder, also es ist nicht eine Entscheidung für oder gegen Kinder, sondern es war an irgendeinem Punkt auch die Entscheidung gegen noch mehr Kinder und es ist mir halt wichtig, weil es ist eins der Themen, über die immer noch viel zu wenig gesprochen wird. Also wenn ich, weiß ich nicht, ein Problem mit den Zähnen habe, frage ich meine beste Freundin, kennst du eine gute Zahnärztin? Wenn ich schwanger bin, und das ist ein riesiges Problem, denn um zu Entscheidungen zu kommen, dann gehört dazu ja auch ein Sprechen, laut nachdenken können. Und das passiert ja nicht erst in der Beratung, das passiert im sozialen Umfeld. Und das wäre für mich zum Beispiel auch etwas, was durch eine Legalisierung, durch eine auch gesellschaftliche Veränderung anders würde. Und es ist faszinierend. Also ich habe über meine Abtreibung gesprochen. Ich bin mir sicher gewesen, das wäre ein gesellschaftlicher Konsens. Ich habe so heftige Shitstürme dafür bekommen, inklusive, dass Leute gesagt haben, ihr sollt meine Kinder abgenommen werden als Kinderschutz. Und da merkt man schon, hoppla, also wir wollen es Menschen ermöglichen, abzutreiben, aber bitte dann doch hinter irgendwie verschlossenen Türen und dann red nie wieder drüber.
Das heißt, Ihre Hoffnung wäre mit der Legalisierung, das ist eben nicht nur Symbolpolitik, sondern dadurch könnte sich quasi so ein Stigma auch abbauen, weil es einfach
absolut
normaler würde oder eben wir auch durch die Liberalisierung gefordert, dass eine medizinische Grundversorgung ist wie andere Grundversorgungen auch.
Genau, eine medizinische und auch vielleicht eine psychische, also eine psychologische. Ja.
Ja, eine Folge, die das Ganze aber hat, wäre ja möglicherweise, und das fordern ja auch die WHO, UN Women und so weiter, dass dann der Abbruch eine Krankenkassenleistung wird. Jetzt lassen Sie mich provokant fragen, wäre es denn sinnvoll, Frauen, die vielleicht moralisch da absolut gegenstehen und sagen, Kinder darf man nicht abtreiben, quasi als solidarische Zahlerinnen oder auch Männer zu zwingen, das mitzufinanzieren durch ihre Beiträge?
Ja, aber umgekehrt können wir nicht Menschen dazu zwingen, Kinder auszutragen und die Folgen, die zum Beispiel illegale Abtreibungen haben. Und da gibt es ja auch ganz viele Studien zu, dass durch Verbote es nicht weniger Abtreibungen gibt, sondern halt mehr illegale Abtreibungen und mehr medizinische Folgen.
Man könnte es ja selber bezahlen, so wie jetzt auch, die es sich gar nicht leisten können.
Naja, also das würde ja bedeuten, dass Menschen, die es sich leisten können, Abtreibungen haben, also es ist so ein Zweiklassensystem und andere halt nicht. Hurra. Das ist ja nun nicht das, was wir wollen für eine Gesellschaft. Ist das fairer? Nein. Und ich glaube, das ist tatsächlich, und deshalb sind ja die Krankenkassen zum Beispiel dafür, das auf jeden Fall zu tragen, weil die Folgekosten viel, viel höher sind als die Kosten von Abtreibungen.
Ich würde da ganz gerne noch was dazu steuern. Also die Krankenkassen zahlen das ja jetzt auch schon unter bestimmten Voraussetzungen. Also wenn es medizinisch oder kriminologisch indizierte Abbrüche, das bezahlt
zum
ja
Beispiel
die Krankenkasse.
Vergewaltigung.
Ja, genau, es wird ja sowieso bezahlt. Und es gibt schon auch eine Kostenübernahmeerklärung, wenn die Frau bedürftig ist. Dann geht man zur Krankenkasse und kriegt diesen Übernahmeschein und dann kann das auch abgerechnet werden.
Frau Wopen, direkt noch eine Frage an Sie. Die Kommission hat ja empfohlen, bis zur 12. Schwangerschaftswoche auf jeden Fall den Schwangerschaftsabbruch zu legalisieren.
Nee, eben nicht. Also wir haben ja keine Woche genannt.
Entschuldigung, in der Frühphase, tut mir leid. Der Frühphase zu legalisieren und in dem zweiten Abschnitt eben. Das ist dem Gesetzgeber überlassen. Wie kommt es zu dieser Einteilung?
Da kommt es so zu, wie es eben bei uns in allen Punkten, wo wir einen Ermessensspielraum aufgezeigt haben, auch war, dass wir aus verfassungsrechtlichen, völkerrechtlichen, rechtsvergleichenden und ethischen Gesichtspunkten gesagt haben, ja, also er könnte es tun, er muss es aber nicht tun. Und da gibt es sicherlich welche bei uns, die da auch eher gegen sein würden und andere, die dafür wären. Aber verfassungsrechtlich wäre ihm das möglich, das zu tun. Wo wir eben eine klare Grenze gesetzt haben, ist die bei der sogenannten extrauterinen Überlebensfähigkeit, also der Möglichkeit, dass der Fetus nach der Geburt auch leben kann. Also diese sogenannten späten Abbrüche sollten auf jeden Fall rechtswidrig sein. Dann muss es aber zwar noch Ausnahmen geben, bei besonderer Gesundheits- und Lebensgefahr für die Frau etwa, aber da gab es für uns jedenfalls keinen ersichtlichen Ermessensspielraum für den Gesetzgeber, das auch noch als rechtmäßig zu betrachten.
Ein Argument der Gegner der Liberalisierung ist ja auch, dass das Bundesverfassungsgericht zumindest vor 30 Jahren schon eine liberalere Gesetzgebung einkassiert hat. Wie stellt sich dazu die Kommission?
Ja, dazu gibt es wirklich, ich glaube, 60 oder 70 Seiten oder sogar noch mehr Verfassungsrecht. Ja. Lassen Sie mich zwei Dinge sagen. Mhm. Zum einen, es gibt keine Bindungswirkung des jetzigen Gesetzgebers an die beiden vorhergehenden Urteile des Bundesverfassungsgerichts aus den Jahren 75 und 93.
Das heißt, es würde sich sowieso alles nochmal von Neuem anschauen. Sozusagen.
Genau, aber dann halt, wenn der Gesetzgeber auch ausreichend begründet, was sich seither geändert hat. Und wo es zum Beispiel neue Rechtstatsachen gibt, die eine neue Abwägung anzeigen. Beispielsweise die völkerrechtlichen Dokumente aus den Vertragsausschüssen. Das Zweite ist, dass es ja noch auch eine sehr intensive verfassungsrechtliche Diskussion dieser Urteile gibt und ja auch immer wieder von etlichen auf Unstimmigkeiten, auf Inkonsistenzen hingewiesen wurde und die ja auch innerhalb des Verfassungsrechts sehr kontrovers diskutiert wurden. Insofern ist schwer vorherzusehen, ob nicht das Bundesverfassungsgericht doch jetzt bei einer neuerlichen Befassung damit zu einem anderen Ergebnis kommen würde. Und insofern hat sich auch in den letzten drei Jahrzehnten so viel getan, rechtlich auch an der gesellschaftlichen Debatte, an der Stärkung der Frauenrechte international, an der Weiterentwicklung auch von Rechtsordnungen in anderen Ländern, die ja ganz überwiegend in die Richtung der Legalisierung gehen, dass eine Neubefassung durchaus Aussicht auf Erfolg hätte.
Ja, in anderen Ländern in Europa, aber auch außerhalb Europas wird es an einigen Stellen liberaler gehandhabt. Frankreich hat zuletzt sogar das Recht auf Abtreibung in die Verfassung aufnehmen lassen, wobei so viel, es ist eigentlich eine ähnliche Regelung, die derzeit gilt, wie Sie fordern, bis zur 14. Woche ist ein Schwangerschaftsabbruch legal, jetzt auch in der Verfassung verankert, Krankenkasse zahlt und bei Minderjährigen zum Beispiel ist auch ein psychosoziales Beratungsgespräch Pflicht. Wäre das eine Lösung für Sie, Frau Fritz?
Nein. Also Frankreich, erstmal haben die ja relativ hohe Abbrüche, sehr hohe Zahlen. Und die haben natürlich auch nicht diese ganze Infrastruktur, die wir, also sowohl auch, und deswegen haben die das ja auch, glaube ich, hochgesetzt, dass die medizinische Versorgung dort auch nicht besonders gut ist oder viel schlechter wie in Deutschland, dass einfach auch Frauen es gar nicht schaffen, ja, innerhalb dieser Frist einen legalen Abbruch vorzunehmen. Das war ja sozusagen der Grund, ne? Ich glaube, man kann die Länder nicht so eins zu eins miteinander vergleichen. Also das, was wir in den letzten Jahrzehnten hier aufgebaut haben, finde ich schon sehr gut. Es wurde ja auch schon viel nachgesteuert. Wir haben den 219a, ist ja auch reformiert worden. Ist ja nicht so, dass in den 30 Jahren gar nichts passiert ist und dass jetzt gesagt wird, ja, nach 30 Jahren müssen wir wirklich mal gucken. Was ich
219a genau, war der Paragraph, der Werbung für Werbung. Schwangerschaftsabbrüche verbietet, was auch dazu führte, dass Frauenärztinnen und Ärzte gar nicht darüber informieren konnten, dass sie welche
genau, ne, und ein Zugang zu Informationen ist ja selbstverständlich, muss ja auch gegeben sein. Es gibt natürlich auch andere Rechtsformen. Wir haben zum Beispiel auch die Kinderrechtskonvention unterschrieben und in der Präambel steht ja zum Beispiel auch drin, dass dann auch der Schutz bereits vor Geburt eine Aufgabe des Staates ist. Und es geht jetzt erstmal gar nicht darum, das abzuschaffen, dass man an der einen oder anderen Stelle nochmal ausfeilt und mal guckt, wo kann man nochmal flankierende Maßnahmen besser darstellen. Aber im Grunde sagen wir, von der Regelung jetzt ist es für uns gut.
Mhm. Kanada zum Beispiel hat gar kein Gesetz. Die haben konsequent seit 30 Jahren 100.000 Abbrüche etwa. Muss man aber auch dazu sagen, nur halb so viele Einwohner, aber genauso viele Abbrüche wie in Deutschland. Da werden aber auch fast alle im ersten Trimester der Schwangerschaft durchgeführt und nach der 20. Woche dann auch nur, wenn es wirklich Schwierigkeiten gibt. Also möglicherweise könnte es ja sein, dass es gar nicht zu so viel mehr Abbrüchen führen würde, wenn man das liberalisieren würde.
Da würde ich jetzt auch mal von ausgehen, weil es wird ja immer gesagt, es ist ja möglich in Deutschland, es ist ja sozusagen nur Symbolpolitik. Aber wenn es dann wirklich nur Symbolpolitik wäre, für mich würde es einen riesigen Unterschied machen. Es ist keine Straftat. Du hast keine Straftat begangen, für die du dann nicht bestraft wirst. Das ist eine andere Überschrift.
Ja, Frau Saniel, ich habe es schon in der Anmoderation formuliert. Friedrich Merz warnt vor einem gesellschaftlichen Großkonflikt, da ist er nicht alleine. In seiner Partei, auch aus der CSU, kommen ähnliche Stimmen. Die AfD will sowieso eine Verschärfung des Gesetzes. Aber Könnte das was werden, wenn man sagt, so, wollen wir jetzt das noch wirklich anpacken, wo wir schon so viele andere Krisen zu bewältigen haben? Sollen wir das nicht lieber auf die lange Bank schieben? Wäre das eine Option für Sie?
Also ich muss sagen, gesellschaftliche Spaltung haben wir so viele, unter anderem auch ja hergestellt. Also ne, die gab es ja nicht immer. Also über welche Themen wir uns plötzlich alle streiten konnten, war faszinierend. Es gab diese Umfrage, dass 80% dieser Fristenlösung aus dem Strafrecht rauszunehmen, zustimmen. Das heißt, ich glaube, eine größere gesellschaftliche Einigung werden wir nicht mehr herstellen. Mhm. Also, und deshalb macht mir das Angst, dass wir sagen, ja, aber die AfD ist doch dagegen. Wo ich denke, naja, also bei den Umfragenwerten der AfD würde ich eher dringend eine Liberalisierung brauchen, als dass dann die AfD überlegt, irgendwie deutsche Frauen müssen deutsche Kinder bekommen. Also mir macht das wirklich Angst, inwieweit ein solcher Paragraph auch instrumentalisiert werden kann und immer wieder historisch instrumentalisiert worden ist.
Frau Fritz, treibt Sie das auch um? Das ist natürlich jetzt nicht Ihre genuine Aufgabe als Geschäftsführerin des SKF, aber im Sinne von, da könnte man nochmal eine Spaltung aufmachen, wo Sie ja sagen, Sie sind sehr zufrieden eigentlich mit diesem Kompromiss, gar nicht notwendig ist.
Also ich finde schon, dass wir das jetzt richtig diskutieren sollen. Der Kommissionsbericht liegt ja vor und der hat auch wirklich sehr gute Ansätze und die muss man doch jetzt diskutieren. Die kann man doch nicht in der Schublade verschwinden lassen. Ja? Das muss aber jetzt strukturiert besprochen werden. Ja, was zählt wirklich der Lebensschutz? Und diese Auseinandersetzung sollte schon in einem strukturierten Verfahren jetzt angegangen werden und da auch keine Schnellschüsse, weil ich glaube, das würde zu Spaltung führen, wenn man den Eindruck hat, ja, das wird jetzt gemacht, damit jetzt ein Koalitionsversprechen eingelöst wird. Also das wäre der falsche Ansatz. Aber jetzt haben wir den Kommissionsbericht und wie das halt bei Juristen so ist, es gibt die eine Meinung, ja, vielleicht gibt es eine andere Meinung und das ist ja auch gesagt worden bei der Pressekonferenz, dass die sich jetzt auch schon auch überlegen, wie man dann mit diesem Prozess weitergehen kann.
Können Sie mir jetzt zum Ende der Sendung, Frau Fritz, eine Maßnahme oder einen Schritt nennen, den Sie jetzt als allererstes sich wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass die Infrastruktur für Ärzte, also die Angebote da erstmal ausgebaut werden. Ja. Das wäre etwas, was man unabhängig davon machen kann, damit die Gesundheit auch sichergestellt wird für die Frau, damit auch die Stigmatisierung aufhört. Also wir haben ja auch das Problem mit dieser Gehsteigbelästigung. Das muss eigentlich aufhören. Es fällt den Frauen sowieso schon schwer genug und die sind wirklich in schwierigen Nöten und wir müssen denen helfen und beistehen.
Frau Sanyal, Ihr erster Schritt, was würden Sie sich wünschen?
Ich wünsche mir sowohl, dass wir es hinkriegen, dass es bis zum Januar 2025 wirklich einen Gesetzesentwurf gibt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ja, ich wünsche mir tatsächlich Unterstützung auch von Menschen, die Kinder kriegen wollen, dass sie es in einer guten Form in dieser Gesellschaft machen können.
Frau Wurpen, ist es denn jetzt eigentlich Ihre Erwartungshaltung, dass die politischen Entscheiderinnen und Entscheider auch jetzt möglichst schnell Ihre Empfehlungen umsetzen?
Ja, die Schnelligkeit geht mein Wunsch nicht. Also Herr Lauterbach hat ja schon gesagt, dass er die Versorgungssituation tatsächlich jetzt auch unabhängig von einer Legalisierung des Abbruchs angehen wird. Mhm. Das Versprechen hat er ja gleichsam auf der Pressekonferenz schon gegeben. Das ist ja auch wirklich sehr, sehr gut und begrüßenswert. Und als zweites wünsche ich mir, dass wir sowohl im politischen als auch im breiten gesellschaftlichen Raum eine Diskussion zu diesem Thema führen können, die unter würdevollen Umständen passiert, die eben nicht dazu führt, dass man andere abkanzelt, ausgrenzt, als des Teufels bezichtigt, sondern wirklich miteinander ins Gespräch kommt. Denn die Auffassungen zu diesem Thema waren immer unterschiedlich, sind es jetzt und werden es auch, so bin ich überzeugt, immer sein. Das heißt, es kommt ja mehr auf die Art der Diskussion an, wie man damit umgeht, ob es jetzt tatsächlich noch zu einer zusätzlichen gesellschaftlichen Belastung kommt oder nicht. Und was die Zeitschiene betrifft, ist es schon an die Legislaturperiode gebunden. Aber wenn man die gesellschaftliche Debatte, die Befassung der Regierung mit dem Thema und vielleicht, wie es ja dann noch im Parlament bei diesen Themen üblich ist, fraktionsübergreifende Gruppenanträge entwickelt, wenn das ineinander greift, dann fände ich das eine sehr gute Lösung, für die jetzt auch noch Zeit wäre. Es kann aber nicht auf die lange Bank geschoben werden.
Ja, es ist auf jeden Fall, die Diskussion ist im Gange und ich wage mal die steile These, dass es sich die wenigsten Menschen, egal welche Haltung sie vertreten, bei dem Thema besonders leicht machen. Soll Abtreibung legal sein? Der Streit um Paragraph 218 war das Thema heute im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei waren Dr. Mithu Sanya, Journalistin und Autorin, Professorin Christiane Wopen, Medizinethikerin an der Uni Bonn und Mitglied der Expertenkommission der Bundesregierung, und Yvonne Fritz, Geschäftsführerin beim Sozialdienst katholischer Frauen. Mein Name ist Eva Röder. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.